Indien ist seit seiner Unabhängigkeit vor 60 Jahren die größte Demokratie der Welt und sie funktioniert eigentlich ganz gut, trotz der enormen Vielfalt an Ethnien, an Sprachen, an Religionen und so weiter. Was ist denn nun aus Ihrer Sicht das Element, das diese große Demokratie im Kern zusammenhält?
Ja, das Element, das die Demokratie in Indien zusammenhält, ist die Hinterlassenschaft und ich würde sagen die Tradition. Die Mahatma Gandhi, Pandit Nehru und die großen Figuren des ersten Bundestages uns übergeben haben. Die Menschenwürde von jeder Person achten, egal welcher Religion, Region, Kultur, Sprache, war die Lehre und Hauptorientierung von Gandhi. Das demokratische Vorangehen stammt von Pandit Nehru. Trotz überlegener Mehrheit hat er die Oppositionsparteien im Bundestag immer geachtet und zum Wort kommen lassen. Nur so kann eine Demokratie funktionieren. Und daher stammt dieses Wunder, dass unsere Wahlen immer demokratisch waren.
Hat denn auch die katholische Kirche in Indien heute Anlass zum Feiern, 60 Jahre nach der Unabhängigkeit?
Ja, ganz sicher feiert die Kirche in Indien 60 Jahre unserer Unabhängigkeit. Zuerst, wenn wir nach außen schauen und den gewaltigen Fortschritt im Lande beachten. Dazu kommt die erfreuliche Tatsache, dass die Kirche in Indien wahre Freiheit erlebt hat, bis vor 10, 15 Jahren. Die indische Bischofskonferenz ist die viertgrößte auf der Welt. Und durch die Tätigkeit der Kirche, Millionen von armen Unterdrückten sind hochgestiegen und stehen jetzt auf eigenen Füßen.
Indien ist ja in der Theorie ein laizistischer Staat. In der Praxis machen, Sie haben es erwähnt, seit 10 oder 15 Jahren kleine Gruppen von Hindu-Nationalisten den Bürgern zu schaffen. 2002 haben sie mehrere hundert Moslems in Gujarat ermordet. Die Hindu-Nationalistische Volkspartei wurde ja 2004 abgewählt, aber hinter den Kulissen agiert sie weiter. In welche Richtung geht Ihrer Einschätzung nach der Hindu-Nationalismus in unseren Tagen?
Ja, der Hindu-Nationalismus ist in der letzten Zeit aggressiv geworden. Zum größten Teil, glaube ich, ist es ein politisches Spiel. Denn Christen wird vorgeworfen, dass nur Bekehrung unser letztes Ziel ist. Auch unsere umfangreiche humanitärische Arbeit ist nur bekehrungsorientiert. Aber die Volkszählung alle 10 Jahre beweist das Gegenteil. Der Prozentsatz der Christen in der Bevölkerung ist von 2,5% auf 2,2% gesunken. Politisch gesehen ist Bekehrung, die heute fast ein Schimpfwort geworden ist, ein gutes Mittel, um die Christen zu prügeln. Und wenn die Staatsregierungen nicht eingreifen, wird diese Verfolgung sich noch weiterentwickeln. Fundamentalisten gibt es überall auf der Welt und in allen Religionen. Sie sind Minderheiten in ihrer Religion und in der Gesellschaft, aber Ursachen sehr großer Störungen.
Kardinal Toppo, der Vorsitzende der indischen Bischofskonferenz, hat ja zum Jahrestag der Unabhängigkeit davor gewarnt, dass der wirtschaftliche Fortschritt nicht nur den Reichen in Indien zugutekommen darf. Der Aufschwung Ihres Landes ist ja in der Tat bemerkenswert in den vergangenen Jahren. Wird denn auch in Indien die Schere zwischen Arm und Reich größer? Und woran manifestiert sich diese Entwicklung, wenn es sie gibt?
Ja, die Schattenseite von der Hochkonjunktur ist, dass die Kluft zwischen den Armen und den Reichen immer größer wird. Über 300 Millionen leben unter der Armutsgrenze. Die Regierung hat wunderbare Richtlinien und Gesetze, um den Armen zu helfen, aber sie bleiben auf Papier. Diese ganz gewaltige Gruppe von Armen und Unterdrückten ist eine Riese, der allmählich wach wird und nicht ruhig anschauen wird, wie andere in Luxus leben.
Die katholische Kirche ist in Indien eine Minderheit, auch das haben Sie schon erwähnt. Am stärksten ist sie im Süden, also im Bundesstaat Kerala, mit ungefähr 10%, wenn ich richtig informiert bin. Kerala ist auch die Region mit der höchsten Alphabetisierungsrate Indiens. Wofür steht denn heute die katholische Kirche in Indien? Wofür wird sie geschätzt? Wofür erntet sie vielleicht Kritik? Was ist ihre größte Herausforderung?
Ja, die Kirche in Indien steht bei dem Liebesgebot Jesu. Sie wird im Allgemeinen für ihre Sozial-, Erziehungs-, Entwicklungs- und Krankenwesenarbeit hoch geschätzt. Christen werden als ehrlicher, aufrichtiger, hilfsbereiter Menschen angesehen. Der Drang zu unseren Schulen ist ungeheuer. Ja, die Kritik von außen, die Christen bilden geschlossene Gemeinschaften. Die Orientierung auswärts ist zu wenig. Wir sind kaum im öffentlichen Leben und in der Politik vertreten. Die Kritik von innen in der Kirche, dass die Katholiken erwarten eine Kirche, die noch ärmerer und volksnah ist und mehr für Gleichberechtigung für die Frauen, die unteren Schichten arbeitet. Die Kirche ist noch klerikalistisch. Die größte Herausforderung für mich ist die Ermächtigung von diesen Gruppen, besonders von den Frauen und den unteren Schichten.